Also nochmal von meiner Seite auch nochmal guten Morgen zum 13. Mal heute. Schön, dass ihr alle da seid. Wie ihr seht, wir haben noch etwas Platz. Wir haben einen Schritt gewagt von einem kleinen Kiez-Treffraum in ein etwas größeres Kino. Hier passen vielleicht noch knapp 10 Leute rein. Das ist gut als Wachstumspotenzial. Letzte Woche haben wir irgendwie drüber gesprochen, Carsten und ich, wie sich es hier angefühlt hat. Und dann haben wir irgendwie gemerkt, es fühlt sich noch an wie ein paar große Schuhe, mit denen man erst lernen muss, irgendwie zu laufen. Der Raum ist ganz anders, es ist einfach was anderes. Aber es macht Spaß und es ist schön, dass Gott uns irgendwie als Gemeinde die Möglichkeit gegeben hat, dass wir hier rein dürfen. Wir haben hier wirklich Gunst bekommen. Also die Leute hier sind wirklich, nicht nur, weil wir dafür zahlen, man zahlt ja oft und trotzdem sind die Leute nicht nett zu einem, aber die Leute hier sind wirklich äußerst nett zu uns. Die haben uns alles gegeben, was wir wollten. Wir wollten da vorne Kaffee ausschenken, haben sie uns erlaubt. Wir wollten einen Raum für die Kinder haben, haben sie uns erlaubt. Wir wollten unsere Sachen hier lagern, damit wir sie nicht immer anschleppen müssen, haben sie uns auch erlaubt. Und irgendwie hat mich das total gefreut, dass wir einfach Gunst hatten bei diesen Leuten. Und ihr könnt so als Gemeinde, lasst uns echt dran denken, dass wir einfach wissen, wie es nach diesem Monat weitergeht. Ob wir hier bleiben, mich würde auch eure Meinung interessieren. Also ihr könnt gerne zu Carsten, zu mir oder zu irgendjemandem vom Kernteam kommen und sagen, was ihr denkt, ob es euch hier gefällt, ob ihr das gut findet. Mich würde einfach interessieren, was ihr so davon haltet. Gut, ich fange mal an mit unserem Flyer, den wir jetzt haben. Ich hoffe, ihr habt alle die Einladungen gesehen. Wenn nicht, weiß nicht, ob wir welche dabei haben, dann legen wir die draußen nochmal aus. Wir haben eine Adventsaktion und die heißt Himmel auf Erden. Und da drauf steht vorne, Weihnachten ist mehr als Weihnachtslieder, Plätzchen, Kerzenschein, als Geschenke für Familie und Freunde. Weihnachten bringt einen Himmel auf die Erde. Und das kann man sehen, spüren und erleben. Das ist unser Anspruch, dass man Weihnachten, den Grund von Weihnachten sehen kann, dass man dann erleben kann, dass man den spüren kann. Nicht wie Carsten gesagt hat, dass es einfach nur ein netter Anlass ist für schöne Geschenke und leckeren Gänsebraten, so ihr denn keine Vegetarier seid, sondern es ist einfach mehr dran an Weihnachten. Und letzte Woche haben wir uns mit der Frage beschäftigt, ey, wer ist eigentlich Jesus? Das wissen vielleicht viele von euch schon, ein anderer weiß das vielleicht nicht so genau. Letzte Woche haben wir uns verschiedene Meinungen angehört von Leuten. Und zwar gab es Leute in der Geschichte, die haben gesagt, er ist ein großer Prophet. Andere haben gesagt, er ist einfach ein spiritueller Leiter, der Good Vibrations hat, der irgendwie voller guter Energie ist, die man am besten aufsaugen sollte. Wieder andere haben gesagt, er ist einfach ein ganz normaler Schreiner aus einem kleinen Vorort von Jerusalem. Und andere, denen ist einfach aufgefallen, dass überall, wo Jesus auftaucht, dass was passiert ist. Und dieser Punkt hat uns letzte Woche stutzig gemacht, dass dort, wo Jesus auftaucht, dort, wo Jesus vorbeischaut, da, wo Jesus in der Bibel vorbeigekommen ist, da haben Dinge sich verändert. Und deswegen haben sich die Leute gefragt, wer ist eigentlich dieser Jesus? Und letzte Woche, weil ich ja nicht das Gleiche wie letzte Woche predigen möchte, sind wir auf den Punkt gekommen, dass Jesus den Leuten, seinen 12 Freunden, seinen 12 Jüngern erklärt und er hat zu ihnen gesagt, ich bin nicht irgendein normaler Mensch wie Peter und Hannes und Sophia von nebenan, die vielleicht irgendwie eine gute Ausstrahlung hat, sondern Jesus hat zu ihnen gesagt und hat ihnen erklärt, dass er Gottes Sohn ist. Ich habe das in zwei weiteren Begriffen hier nochmal hingeschrieben. Jesus hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Jesus ist ganz Mensch gewesen und gleichzeitig ganz Gott. Das ist vielleicht jetzt etwas kompliziert oder herausfordernd für den einen oder anderen. Aber das ist der Anspruch, den Jesus selber an sich gestellt hat. Er hat gesagt, hey, ich bin Gott auf der Erde. Und wir haben letzte Woche gedacht, das ist schon eine krasse Ansage. Wenn ich mit meinen 12 Freunden oder mit meinen 11 Freunden im Kreis sitzen würde und dann, wir merken, mit dieser Person ist irgendwas Besonderes und wir fragen ihn, wer bist du eigentlich? Und dann wird klar, dieser Typ, der hier mit uns jeden Abend Fisch brät, irgendwie wandern geht, sich mit uns abhängt, dieser Mensch ist nicht einfach irgendein Mensch wie Johannes oder Peter, sondern dieser Typ ist Gott. Also mich hätte es geflasht, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, mich hätte es vom Sitz gehauen, wenn es da einen gegeben hat. Und Jesus sagt damals zu ihm, wer mich sieht, sieht, wie Gott ist. Das ist eine ganz krasse Aussage. Jesus hat diese 12 Leute um sich herum, ist 3 Jahre mit denen unterwegs. Sie sehen Tag ein, Tag aus, wie er mit Menschen umgeht, was er macht, was passiert, wenn er an Orte kommt. Und dann sagt er zu ihnen, hey, ich gebe euch eine wichtige Information. Wenn ihr mich seht, dann seht ihr, wie Gott ist. Und das ist, glaube ich, eine Frage, die Leute damals beschäftigt hat, wie sie Menschen heute beschäftigt. Wie ist eigentlich Gott? Wie ist Gott eigentlich? Und Jesus sagt, Leute, ich hätte gerne dieses Privileg gehabt, vor 2000 Jahren einfach an Jesus Seite mitzulaufen und genau zu gucken. Weil Jesus hat gesagt, wenn ihr seht, wie ich drauf bin, was ich tue, wie ich rede, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich Menschen begegne, dann seht ihr, wie Gott ist, wie sein Herz ist und ja, wie Gott mit Menschen umgeht. Das war, was wir letzte Woche gehört haben. Und jetzt geht's weiter. Und ich bitte euch, macht eure Ohren auf, macht euer Herz auf, weil die Frage ist, wie ist Gott denn eigentlich? Vielleicht hast du einen ausgeklügelten 10-Punkte-Plan und weißt ganz genau schon, wie Gott ist. Vielleicht hast du dir die Frage schon oft gestellt und bist noch zu keiner Antwort gekommen. Vielleicht vermutest du gewisse Dinge. Und wir wollen uns heute nochmal ganz neu aufmachen. Jeder Einzelne, egal ob du schon lange mit Gott unterwegs bist oder ganz neu oder vielleicht noch gar nicht. Wie ist eigentlich Gott? Und Punkt 1 ist, ganz leicht zu merken, Gott liebt Menschen. Wenn Jesus irgendwo aufgetaucht ist, dann hat man gesehen, dass er Menschen liebt. Er hat die Menschen nicht geliebt, weil sie große, sozial aktive Spender waren. Also Jesus hat Menschen nicht geliebt, weil sie so sozial engagiert waren, weil sie so viel Geld nach Afrika oder vielleicht in ein Entwicklungsland der damaligen Zeit gesendet haben und weil sie so feine Kerle waren, sondern Jesus hat Menschen geliebt, und zwar egal, wem er begegnet ist. Er hat Menschen geliebt, die richtig gut drauf waren. Und er hat Menschen geliebt, die total an dem vorbeigelebt haben, was ihm eigentlich wichtig ist. Er hat Menschen geliebt, die total fröhlich waren, mit denen es total leicht war, umzugehen. Ich weiß nicht, ihr kennt ja bestimmt alle Menschen, da merkst du, es ist ganz leicht, mit der Person abzuhängen. Die ist fröhlich, mit der kann man gut reden, die erzählt. Dann gibt es aber auch manchmal Leute, die sind etwas herausfordernder. Das ist gar nicht schlimm. Das empfindet ja auch jeder unterschiedlich. Manch einer denkt, der Christoph ist einfach dufte. Der andere denkt sich, der Typ geht mir sowas von auf den Sack. Oder ich weiß ja nicht genau. Aber Jesus konnte einfach mit jedem. Er hat jeden geliebt. Er war bestimmt nicht mit jedem bester Freund. Aber er hat jeden geliebt und für jeden eine unglaubliche Sympathie gehabt. Gott hat Menschen geliebt. Ob sie gut drauf waren, ob sie schlecht drauf waren. Ob sie die Dinge getan haben, die ihm wichtig sind, oder ob sie andere Dinge getan haben. Da, wo Jesus hingekommen ist, hat man gesehen, ich habe das letzte Woche erzählt, wenn da ein Blinder war, hat Jesus gehandelt. Der Blinde war danach sehend. Wenn da ein Kranker war, dann war der Kranke danach gesund. Und das zeigt uns was. Es zeigt uns, dass die Liebe von Jesus nicht nur ein Gefühl ist, das sich hingibt, sondern die Liebe von Gott war absolut praktisch und greifbar. Es gibt eine Stelle im 1. Johannes, das ist ein Buch im Neuen Testament, und da heißt es, wenn jemand an deine Tür kommt und klopft und es ist Winter und du bittest ihn um einen Mantel, dann schick ihn nicht weg und sag Friede mit dir, sondern gib ihm, was er braucht. Könnt ihr euch das vorstellen? Winter, Berlin, jemand friert und er kommt und braucht deine Hilfe. Dann sagt er, hey, echte Liebe, sieht diese Not und dann versucht sie dieser Not zu begegnen. Immer natürlich nach den Möglichkeiten, die wir haben. Und das haben wir bei Jesus gesehen. Er hat eine Not gesehen und er ist dieser Not begegnet. Und für heute Morgen ist mir eins ganz wichtig. Gott liebt dich heute Morgen. Ob du ihn kennst, ob du ihn nicht kennst, ob du cool drauf bist oder nicht so cool, ob du ein ganz fröhlicher bist oder eher ein melancholischer, trauriger Charakter, ob du gerade eine ganz leichte Zeit hast oder eine ganz herausfordernde Zeit. Gott klagt dich nicht an. Gott liebt dich. Gott liebt dich, ob du heute Morgen alle Antworten hast auf die Fragen, die dich bewegen, oder ob du vielleicht lauter Fragen hast und keine einzige Antwort. Gott liebt dich und seine Liebe ist so praktisch, dass er in das, was dich beschäftigt, dass in das, was dich bewegt, er hineinkommen möchte, er dir dort begegnen möchte und er dort Dinge verändern möchte. Könnt ihr mal wie einen schönen amerikanischen Film, sag ich mal, Amen oder sowas sagen? Drei kurze Geschichten. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Unterdrückung im alten Ägypten. In 2. Mose 1 und 2, das Programm hat es anders dargestellt, nicht 2. Mose 1,5, sondern 2. Mose 1 und 2, da gibt es folgende Geschichte. Vor ein paar tausend Jahren wurde ein Volk, das Volk Israel damals, die Juden, sind in das Land Ägypten übergesiedelt. Es war damals eine große Hungersnot, die war weltweit verbreitet und in Ägypten gab es viel Essen. Und die Juden, die Israelis damals, wurden eingeladen, um in diesem Land zu wohnen. Und sie haben einen Landstrich bekommen, der heißt Goshen, und da durften sie sich ansiedeln. Und dort haben sie fröhlich ihres Lebens gelebt, sind immer mehr geworden. Sie haben gewuselt und sich vermehrt, immer mehr davon geworden. Und es ging ihnen eigentlich richtig gut. Der Herrscher, der sie eingeladen hat, der hat sie gern gesehen. Sie waren willkommen dort. Sie wurden nicht unterdrückt. Sie konnten frei ihr Leben leben, als Familien, als Einzelne. Und es ging ihnen richtig gut. Dann kam eine Zeit, 4 Jahre später, wo der Herrscher, der sie damals eingeladen hat, gestorben ist. Und der nächste Herrscher, der dort aufgestanden ist, die Herrscher hießen dort damals Pharaonen, der kannte dieses Volk nicht mehr. Er kannte nicht die Geschichte, wie sie ins Land gekommen sind. Er hat nur gesehen, dass die immer mehr werden. Dass da vielleicht ein paar hundert waren am Anfang und jetzt wurden es ein paar tausend und noch ein paar tausend mehr. Und irgendwann hat er angefangen, diese Gruppe als Bedrohung zu empfinden. Und dann heißt es, wenn ihr das nachlesen wollt, im Alten Testament, im Buch, in dem 2. Buch Mose, im Kapitel 1 und 2, dass sie immer mehr wurden und dieser Pharao hatte Angst vor ihnen. Und was passiert, wenn Menschen Angst haben? Das ist heute genauso, wie es damals ist. Er hat sich gedacht, ach, ich sitze am längeren Hebel, ich habe mehr Macht, ich habe mehr Einfluss, ich werde die lieben Israelis einfach mal unterdrücken. Und er hat sie angestellt als Sklaven und ihnen wurden richtig viele Arbeiten auferlegt. Das heißt, sie mussten in den Baustätten des Pharaos damals mitbauen. Man vermutet, dass das heute die schicken Pyramiden sind, die wir alle mit dem Billigflieger ansteuern können und uns besichtigen können. Und sie waren dort damals Sklavenarbeiter. Und die Bibel sagt an dieser Stelle, dass die Arbeit so viel wurde, dass ihr Leben bitter wurde. Dass es richtig dolle anstrengend geworden ist. Das war kein Zuckerschlecken, das hat keinen Spaß mehr gemacht, sondern es ist richtig müßig geworden. Und das geht eine ganze Zeit so. Und dann heißt es, wenn man weiterliest, irgendwann fangen diese Leute an, zu Gott zu schreien. Und sagen, Gott, wir werden hier ungerecht behandelt. Siehst du, was für Lasten uns auferlegt werden? Und sie schreien zu Gott. Und wenn man das liest, dann sieht man, Gott hört das und Gott reagiert. Gott kümmert sich. Und das ist der erste Punkt von der ersten Kurzgeschichte. Es gibt Situationen, auch heute, Völker, ganz nah, vor 25 Jahren gab es hier ein Regime, wo Menschen eingesperrt worden sind, wo man einfach verboten hat, dass sie frei reisen dürfen. Es gibt heute in Nordkorea oder im Sudan, überall auf der Welt, gibt es Gruppen, wo Stärkere Schwächere unterdrücken, wo Leute mit mehr Macht, Leute mit weniger Macht unterdrücken, wo Menschen mit ihrer Kraft, mit dem, was sie an Möglichkeiten haben, andere Menschen unterdrücken und unterjochen und sie ausbeuten. Und damals ist genau die gleiche Situation. Und Menschen, die merken, hey, so kann es eigentlich nicht weitergehen, sagen, hey, wir schreien zu Gott und Gott hört. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn Menschen zu Gott schreien, auch vor 20 Jahren, die Uli hat es erzählt, wir haben es mitbekommen, es ging durch die ganzen Medien, vor 20 Jahren in diesem Land haben Menschen angefangen zu beten in der damaligen DDR, haben angefangen Friedensgebete zu beten, weil Ungerechtigkeit immer mehr geworden ist und sie wollten, dass Dinge sich verändern. Vor 50 Jahren, damals in den USA unter Martin Luther King, wo die Schwarzen unterdrückt worden sind, da ist die Ungerechtigkeit so groß geworden, dass die Menschen angefangen haben, nach Gerechtigkeit zu schreien. Das ganz Wichtige ist, wie ist Gott eigentlich? Wenn ihr euch erinnert, das ist die Frage, die uns beschäftigt. Wie ist Gott denn? Wenn wir zu Gott schreien, dann hört Gott. Wenn du zu Gott schreist in deinem Leben, weil du irgendwo unterdrückt bist, weil du merkst, dass dein Leben bitter wird oder dass es nicht so ist, wie du eigentlich dir Leben wünschst oder dich danach sehnst, wenn du zu Gott rufst, darfst du wissen, Gott hört dich. Gott kümmert sich und Gott hört. Elisabeth, ich weiß nicht, ob wir eine Elisabeth unter uns haben, aber dich meine ich da nicht, sondern es gibt eine Elisabeth im Lukas, das ist ein Buch im Neuen Testament. Da wird die Geschichte von Jesus erzählt. Und diese gute Frau Elisabeth war verheiratet mit dem guten Mann Zacharias. Und diese beiden, die wollten Kinder haben und haben keine Kinder bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum sie Kinder haben wollten, ob das wichtig war, damals wegen der Kultur, dass sie einfach Nachkommen gebraucht haben und jemand, der sie im Alter versorgt hat, oder ob sie einfach eine Mama war, die ein Kind haben wollte. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn Dinge euch wirklich wichtig sind in eurem Leben, wenn ihr so eine Sehnsucht habt und ihr merkt, die bewegt euch. Kennt ihr Dinge, die euch einfach Tag aus, Tag ein durch den Kopf gehen? Wo ihr merkt, ey, ich habe einfach eine Sehnsucht, dass dieses oder jenes geschieht. Ich glaube, so ging es dieser Elisabeth. Diese Elisabeth, die hat bestimmt ihr Leben gelebt und die war immer glücklich. Aber wenn sie wahrscheinlich andere Mütter gesehen hat mit ihren Kindern, dann war irgend so ein Gefühl in ihrem Herzen, oh, ich hätte auch gerne ein Kind. Irgendwie, ich wünsche mir auch, dass wir eine Familie wären, dass wir auch einen kleinen Nachfahren oder eine kleine Nachfahrin hätten. Und jetzt ist die Frage, was macht sie mit dieser Sehnsucht? Was macht sie mit diesem Wunsch? Und Elisabeth kannte Gott auch. Und wie in der Geschichte 1, bringt sie diese Not, diesen Wunsch, diese Sehnsucht ihres Herzens zu Gott. Und sie fängt an, zu Gott zu rufen. Ich weiß nicht, wie das aussah, die Bibel beschreibt es nicht, ob sie Tag und Nacht dafür gebetet hat, ob sie geschrien hat, ob sie geweint hat. Die Details wissen wir nicht. Aber wir wissen, sie hat ihre Sehnsucht und ihre Not zu Gott gebracht. Und dann gibt es eine Stelle zwischen Lukas 1, 1 und 5, irgendwo wahrscheinlich 3 oder 4, da erscheint dem Mann von Elisabeth, dem Zacharias, ein Engel. Und dieser Engel sagt, dein Schreien, dein Bitten wurde von Gott erhört. Es ist wieder genau die gleiche Situation. Jemand, eine konkrete Person, ein Charakter, hat eine Sehnsucht, hat einen Wunsch und richtet ihn an Gott. Hey, und Gott antwortet. Ich bitte euch, dass wir das nicht als abgedroschen hinnehmen. Der Gott, was Carsten vorhin gesagt hat, der Himmel und Erde gemacht hat, der die ganze Welt kennt. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie jemand 6 Milliarden Leute auf dem Schirm haben kann. Aber scheinbar kann Gott das und er kennt dich. Er kennt das, was dich bewegt, er kennt das, was dein Herz berührt. Und wenn du es vor ihn bringst, dann hört er und dann reagiert er drauf. Die gute Elisabeth wird schwanger und wie das Leben so spielt, nach 9 Monaten gebiert sie den Johannes und war fortan eine glückliche Mutter, zumindest eines Sohnes. Ich weiß nicht, ob sie noch weitere Kinder bekommen hat, aber Gott hat reagiert. 3 Kurzgeschichten, sie sind wirklich kurz. Die dritte. Auch im Neuen Testament, im Buch Johannes, die Frau am Brunnen. Jesus war zu dieser Zeit mit seinen Freunden unterwegs. Und sie wollten von Samaria, sie wollten zurück nach Jerusalem. Und ich habe mir das jetzt heute nicht mehr genau auf der Karte angeschaut, aber ungefähr so müsst ihr es euch vorstellen. Wenn du jetzt in Hannover wärst und nach Hamburg gehen möchtest, weiß jemand auswendig, welche Autobahn er dann nehmen müsste? Ja, A2? Dann würdest du direkt die A2 nehmen. So war, Jesus sitzt in Hannover, ist auf dem Weg nach Hamburg und nimmt den Umweg über Berlin. Also die Tatsache, da wo er war, in Johannes 4, 4 bis 26, Hannover, zu dem Ziel, was die Bibel beschreibt, wo er hin möchte, Hamburg, da liegt Samaria nicht auf dem Weg. Aber Jesus macht den Abstecher über Berlin. Und in Berlin angekommen, setzt er sich an einen Brunnen. Seine Jünger gehen in die Stadt, Essen besorgen, sie haben Bluthunger und da sitzt eine Frau. Und er hat tierisch Durst, die Frau schöpft, hat ein Gefäß, schöpft Wasser, gibt ihm was zu trinken. Und er fängt an, mit dieser Frau zu sprechen. Hier ist schon das erste wichtige Geheimnis drin. Nicht nur wir müssen zu Gott rufen oder Gott Dinge vorlegen. Manchmal handelt Gott ganz souverän. Und kommt einfach in dein Leben, setzt sich einfach neben dich hin, sagt, moin, kann ich mal was zu trinken haben? So war das bei der guten Frau am Brunnen. Und plötzlich war Gott in ihrem Leben. Die hat wahrscheinlich gar nicht groß nach Gott gefragt, aber Jesus, der Gott war, sitzt plötzlich bei ihr am Brunnen und bittet um Wasser. Und dann kommen sie in ein Gespräch. Und ich, für euch, die ihr die Geschichte kennt, ich ziehe sie ein bisschen anders auf. Wenn ihr sie nicht kennt, könnt ihr mir folgen und sie euch von der chronologischen Reihenfolge einfach dort nachlesen. Jesus sagt zu dieser Frau, er nimmt das Beispiel Wasser und sagt, hey, du kennst es, wenn du Wasser trinkst du, dann ist dein Durst gestillt, aber nach einiger Zeit kriegst du wieder Durst. Kennt ihr das? Ich habe manchmal so einen Hieper, meine Nachbarn wissen das. Ich brauche manchmal abends unbedingt Kohlensäure. Also da brauche ich irgendwie, ich meine jetzt kein Bier, sondern irgendwas, was kohlensäurehaltig ist. Und wenn ich da nichts habe, dann ticke ich fast durch. Dann muss ich, wenn meine Nachbarn mir nichts ausborgen können oder unten bei uns im großen Schrank, nichts steht. Also wir wohnen in einem Haus mit mehreren Familien. Da muss ich zur Tanke fahren, weil ich unbedingt was trinken muss, um meinen Durst zu löschen. Und manchmal wache ich mitten in der Nacht auf mit so einem Brand, auch wenn ich nicht davor getrunken habe. Und dann muss ich diesen Durst löschen. Aber jeder gut gelöschte Durst wird irgendwann mal wieder durstig. Und dieses Bild nimmt Jesus ganz konkret mit Trinken und sagt, hey, so ist es auch, was unser Innenleben angeht. Und er sagt zu dieser Frau Folgendes. Er sagt, hey, du kennst es beim ganz normalen Trinken. Aber er sagt zu dir, es gibt auch eine Sehnsucht in unserem Herzen. Er sagt zu dieser Frau, setz dich einfach hin, stell dir das mal vor, die ahnt nichts Böses. Und Jesus sagt plötzlich zu ihr, es gibt Sehnsüchte in deinem Herzen, die versuchst du zu stillen. Aber egal, was du tust, das wird niemals satt werden. Du wirst immer wieder durstig sein. Diese Frau guckt ihn an und sagt, ich kann nicht ganz folgen, guter Mann. Und Jesus sagt zu ihr, weißt du, hol mal deinen Mann her. Ich hab keinen Mann. Und sagt er, das stimmt. Du hast 5 Männer gehabt und jetzt bist du gerade in einer Beziehung mit einem, das ist gar nicht dein Mann, wahrscheinlich hatte der irgendwo eine glückliche Familie. Und jetzt hängst du mit dem ab. Ich meine, Gott weiß davon, Gott weiß alles. Und Gott steht auf glückliche Ehen. Und ich glaube, Gott steht nicht drauf, wenn ein Mann, der eine Familie zu Hause hat, mit irgendeiner anderen Samariterin ein nettes Techtelmechtel hat. Und Gott, der gerade neben ihr sitzt, könnte sagen, weißt du, was du zerstörst? Der Mann, mit dem du gerade abhängst, ist verheiratet und hat gerade gebaut und die Ehe geht kaputt und dann wird der Kredit gekündigt und in was für eine Katastrophe du ihn stürzt. Du Samariterin oder wie auch immer. So könnte Gott es einfach sagen, du weißt überhaupt nicht, was du gerade machst. Du kannst die Konsequenzen nicht absehen. Du schläfst mit 5 rum und jetzt zerstörst du noch eine Ehe. Wie gehst du denn ab? So könnte Jesus handeln. Gott. Der weiß, was richtig ist. Der weiß, was Leben bringt und was Leben nicht bringt. Ist Gott so? In dieser Situation kriegt er keinen Ausflipper und fängt an, die gute Frau einfach mal zusammenzustauchen und ihr zu sagen, was das Gesetz Mose gefälligst sagt, packt einen Stein aus und steinigt die Gute. Sondern er sagt, gute Frau, du hast eine Sehnsucht in deinem Herzen. Und keiner von diesen 5 und auch der 6., der gerade da ist, wird jemals diese Sehnsucht in deinem Herzen stillen. Auch nicht Nummer 7, 8 und 9. Der Prinz, nach dem du dich sehnst, den gibt es nicht in dieser Form. Es gibt Prinzen, es gibt wunderbare Prinzen. Gut, hoffe ich doch, dass meine Frau das auch so sagen würde. Aber dieser Prinz, nach dem dein Herz sich sehnt, wird niemals das auffüllen, nach was dein Herz sich sehnt. Das ist austauschbar. Das könnte Jesus, wenn er sich zu einem Geschäftsmann heute sitzt, der getrieben ist, der vielleicht seit klein auf von seinen Eltern fertig gemacht worden ist und sich einfach irgendwann festgelegt hat, ich habe einen Kumpel von früher und der will, du merkst, er ist angetrieben, der Beste zu sein in dem, was er macht. Er will Karriere machen und so schnell wie möglich. Da ist erstmal nichts falsch dran. Aber du merkst, dass er nicht einfach nur gut sein möchte, sondern dass er eine Sehnsucht hat in seinem Herzen. Und er will diese Sehnsucht gestillt kriegen. Und er glaubt, wenn er den Abschluss hat und dann den Job hat und dann so und so viele Leute unter sich hat, dann hat er endlich dieses Loch gestopft in seinem Herzen. Und er rennt da rum und ist getrieben und gedrängt und dann musst du so leben, die anderen wegdrücken, damit du ans Ziel kommst. Ein anderer will vielleicht berühmt werden. Du denkst dir, ey, wenn ich der nächste Popstar werde oder das nächste Topmodel mit der guten Heidi Klum, hey, dann bin ich angekommen. Dann kriege ich endlich die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die ich brauche, die mein Innerstes erfüllt. Und jeder Einzelne von uns, ich inklusive, wir haben Dinge in unserem Herzen gehabt oder haben sie heute, wo wir merken, das ist irgendwie nicht satt. Und Jesus, Gott, kommt in das Leben hinein, setzt sich nebenhin und sagt, du wirst es, die Dinge, die tiefsten Dinge deines Herzens, die wirst du niemals in dieser Welt sättigen können. Aber ich habe ein Wasser. Das ist nur das Bild, ihr erinnert euch, wir sind am Brunnen, er spricht interaktiv, dass man sich das bildlich vorstellen kann. Ich habe ein Wasser, ich habe etwas, wenn du das bekommst von mir, dann wird das Innerste, was du sättigen, was nicht satt ist, satt. Ich weiß noch, bei mir, ich bin jetzt seit 8 Jahren mit Jesus unterwegs, ich hatte zu der Zeit, wo ich zu Gott gekommen bin, wo ich Jesus das erste Mal erlebt habe, eigentlich alles, was man sich wünschen kann. Also ich habe einen geilen VW-Bus, der richtig fit war, mit dem man durch Europa fahren konnte. Und ich war surfen und ich hatte Freunde und ich war jetzt nicht die Katastrophe in der Schule. Ich hatte Eltern, die mich geliebt haben. Eigentlich nichts, wo ich gesagt hätte, das oder das fehlt mir. Und doch war im tiefsten Inneren eine Sehnsucht, die ich nicht gestillt bekommen habe. Und als Jesus in mein Leben gekommen ist, ist hier ganz tief drin, so ganz tief da unten, was passiert, was seitdem satt ist. So was Grundlegendes Sattes. Das heißt nicht, dass ich nicht immer noch in meinem Leben mich nach Dingen wünsche oder mir wünsche, dass Dinge sich verändern oder dass ich auf dem Weg bin. Aber so was ganz Grundlegendes ist ab diesem Tag nie mehr das Gleiche gewesen. Und die Zusammenfassung dieser drei Geschichten sind folgendes. Wie ist Gott? Wie ist dieser Gott eigentlich? Wir haben drei Geschichten gesehen. Gott ist so, dass du ihn interessierst, dass er da, wo du eine Not hast, dass er sich darum kümmert, dass ihm das nicht gleichgültig ist, dass du nicht Nummer 5.342.512, jetzt bin ich nicht richtig durchgezählt, eben der und der bist, sondern du bist jemand, den er geschaffen hat, den er kennt, den er liebt und auf den sein Auge gerichtet ist. Er will handeln, er kann handeln und er handelt. Und manchmal, wenn du es nicht selber schaffst, das vor ihm zu bringen, dann kommt er einfach ganz dezent vorbei und setzt sich einfach mal neben dich an den Brunnen. Und sagt, hey, so und so, da ist eine Sehnsucht in deinem Herzen. Egal, ob du mit Gott schon lebst oder noch nicht, wo ich tiefer hinein möchte. Und mit diesem Punkt möchte ich...
Kommt da noch was?
Geil, oder? mit diesem Punkt möchte ich schließen und zu meinem letzten Punkt kommen. So. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht und wo du stehst, ob du mit Gott unterwegs bist oder nicht. Aber diese Quelle, dieses Wasser, von was Jesus spricht, was in unserem Inneren brodeln soll, das ist der Heilige Geist. Das ist ein Teil von Gott, der in uns wirksam sein möchte. Und ich möchte einfach zu dir heute sprechen, wenn du heute hier bist und Jesus noch gar nicht kennst oder vielleicht seit ein paar Wochen oder Monaten regelmäßig kommst und vielleicht schon von Gott gehört hast, aber noch nie eine Entscheidung getroffen hast. Jesus spricht zu dieser Frau über dieses Wasser. Er beschreibt, hey, ich habe ein Wasser, was dich nicht mehr durstig sein lässt. Und er wartet darauf, dass diese Frau sagt, kann ich denn von diesem Wasser haben? Und so steht Gott heute Morgen bei dir, wenn du noch nicht mit Gott lebst, wenn du Gott noch nicht kennst, wenn du noch nicht bewusst gesagt hast, Gott, ich will dieses Wasser von dir, ich will dieses Leben, was du zu geben hast, haben, dann frag dich Gott heute Morgen, möchtest du dieses Wasser haben? Möchtest du dieses neue Leben, das, nach was du dich sehnst, möchtest du diese tiefe Sehnsucht, die du in deinem Herzen vielleicht schon ganz lange wahrnimmst, die du vielleicht gar nicht richtig in Worte greifen kannst, möchtest du diese Sehnsucht erfüllt sehen? Jesus erhebt den Anspruch, dass er sagt, ich bin die Erfüllung dieser Sehnsucht. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der dich gemacht hat, du bist unvollkommen, wenn ich nicht in deinem Leben bin. Gott hat dich so kreiert, dass wenn er nicht im Zentrum deines Wesens ist, dass immer etwas fehlt. Wenn dich das betrifft, wir werden gleich eine Zeit haben, wo wir hier vorne beten. Sei mutig, komm nach vorne und lass für dich beten. Dann beten wir, dass dein Herz diese Sache erlebt, dann beten wir und laden wir Jesus ein in dein Leben und Jesus macht alles neu. Wenn du heute Morgen zur Gemeinde gehörst, wenn du seit Jahren, vielleicht seit Tagen, seit Monaten oder sogar seit Jahrzehnten schon mit Gott gehst und merkst, ja, du kennst Jesus und du erlebst, dass Gott mit dir unterwegs ist, aber es gibt doch Punkte, die nicht satt sind, wo diese Quelle nicht mehr am Sprudeln ist. Er sagt einmal, diese Quelle sättigt dich im Innersten und er sagt in Punkt 2, er sagt, diese Quelle, die wird sprudeln in die Ewigkeit, ins ewige Leben. Das ist nicht eine Quelle, die einmal einen netten, wie sagt man das denn?
Fontäne.
Dankeschön. Die Germanisten. Einfach so eine Fontäne hochschießt, sondern das ist eine Quelle, die möchte stärker und stärker und stärker und stärker werden. Gott möchte mit seiner Gegenwart in deinem Leben zunehmen. Er möchte nicht, dass es weniger wird, sondern er möchte, dass das Leben, das echte Leben, was er zu geben hat, zunimmt in dir, immer mehr, immer mehr, immer mehr, bis es aus dir rausfließt, zu anderen Menschen. Er spricht von einem Fluss, der überquillt, von einem Glas, das überfließt. Wenn du mit Gott gehst und merkst, irgendwie die Quelle dümpelt einfach nur gerade, oder vielleicht steht sie sogar und nette Fliegen surren über ihr herum, dann wäre ein guter Zeitpunkt zu sagen, ey, lass uns beten, dass hier eine neue Frische hineinkommt. Genau, lass uns vielleicht gerade mal anspielen. Na, wir beten gerne mit dir. Ich trinke mal kurz. Ihr habt es gehört, wir wollen ein Ort von Begegnung mit Gott sein. Das ist kein Informationscenter, sondern dein Herz soll hören. Gott sieht dich, Gott kennt dich, Gott kümmert sich und er handelt. Und er selber will der Mittelpunkt deines Lebens sein. Lass uns vielleicht einfach mal die Augen schließen. Und ich möchte das echt fragen, wenn du hier bist heute Morgen und diese Quelle in deinem Leben noch gar nicht kennst oder noch nie erfahren hast, wenn sie bei dir noch nicht fließt, aber du von dieser Sehnsucht weißt und spürst, ja, das ist es. Vielleicht kannst du es nicht alles genau verstehen oder zusammenfassen, aber wenn du spürst heute Morgen, man spürt das. Ich will, dass diese Sehnsucht in meinem Herzen gefüllt wird. Dann kannst du Gottes ausdrücken, dann kannst du sagen, Gott, gib mir von diesem Wasser. Und die Bibel sagt dir, wir bekommen dieses neue Leben, in dem wir uns das wünschen und in dem wir glauben, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für unsere Schuld, für die Dinge, die uns von Gott trennen, gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und die Bibel sagt, wenn du diese Tatsache glaubst, dass Gott sein Leben für dich gegeben hat, aus Liebe zu dir, wenn du glaubst, dass er gestorben und auferstanden ist, wenn du das für dich bejahen kannst und sagst, ich will dieses neue Leben haben, dann bekommst du dieses neue Leben. Und ich mache das jetzt mal ganz einfach. Ich bete was vor, was du mitbeten kannst für dich, wenn dich das betrifft. Einfach in deinem Herzen das mitformulierst. Jesus, ich danke dir, dass du von meinem Hunger weißt, dass du die Sehnsucht in meinem Herzen kennst. Und ich bitte dich, Jesus, dass du diese Sehnsucht in meinem Herzen auffüllst. Jesus, ich glaube dir, dass deine Liebe darin sichtbar wurde, dass du für mich gestorben bist, für die Dinge, die mich von dir trennen, aber dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist und dass du heute lebst, dass du da bist, dass du heute relevant bist, dass du heute sprichst, dass du heute zu mir sprichst und mir dieses neue Leben anbietest. Und ich möchte dieses neue Leben haben. Ich möchte, dass diese Quelle in mir zum Sprudeln kommt. Ich möchte dieses Wasser, was mich nicht mehr durstig zurücklässt. Jesus, ich möchte mein Leben in deine Hand geben. Ich möchte es dir anvertrauen. Und ich bitte dich, dass du was Gutes machst und dass du mir tief begegnest mit deiner realen Liebe, mit deiner realen, greifbaren Gegenwart, die alles neu macht. Jesus, nimm mich an der Hand. Und wie Immanuel heute gesagt hat, und führ mich in dieses unbekannte Land, führ mich in mein Heimatland. Wenn du das jetzt gebetet hast, kannst du, komm bitte nach vorne, wenn wir beten für Leute oder nach dem Gottesdienst. Wir wollen gern mit dir beten zusammen. Wir wollen gern einfach dich segnen auch und dir einfach von dir hören und dass Gott dich einfach noch weiter berührt. Wenn du mit Gott schon gehst, der zweite Punkt, und du eine Not konkret heute Morgen hast, dann sei wie diese Elisabeth und bring sie vor Gott. Sag, Gott, du siehst meine Arbeit, du siehst meine Familie, du siehst Schmerzen an meinem Körper. Jesus, du siehst meine Traurigkeit, meine Einsamkeit, meine Hoffnungslosigkeit, meine Fragen. Hey, der König, der hört dich. Lass uns das für Gott, jeder für sich, Gott hört dich da, wo du bist, die Dinge vor Gott bringen, die dich bewegen und sag, Jesus, handel. Jesus, handel. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sein Volk, der seine Kinder hört und der reagiert und der spricht. Ich sehe, dass Jesus wirklich auch Wegweisung austeilt, dass Jesus zu Einzelnen spricht, wie Dinge weitergehen, wie sie sich weiterentwickeln. Da, wo du an Weichen stehst in deinem Leben, dass er dir Richtung geben wird. Er gibt dir Weisung, er spricht zu deinem Herzen, wie es weitergeht. Gott ist ein Gott, der spricht und der uns führt. Ich sehe das, ich weiß nicht, ob jemand an der linken Hand, am Gelenk, ob an den Sehnen oder irgendwie eine Reizung hat oder eine Entzündung oder irgendwas, was ihn schmerzt. Und Gott möchte das heilen. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte auch Freude und Frische austeilen. Und für die unter euch, die ihr merkt einfach, dass ihr wie eine Portion Freude und Frische braucht, ich lade euch einfach ein, dass ihr nach vorne kommt und dass wir jetzt für euch beten. Gerade für Freude und für Frische. Oder wenn ihr irgendwie merkt, euch bewegt was, wenn ihr Heilung braucht oder irgendwo eine Berührung braucht. Oder wenn der erste Teil euch betrifft, dass ihr Jesus euer Leben gegeben habt, kommt nach vorne. Ich glaube, der Heilige Geist möchte wirklich diese Quelle neu zum Sprudeln bringen. Und für die, wenn ihr merkt, für euch ist das genug, ihr könnt gern draußen in der Lobby, wir dürfen die nutzen, noch rausgehen, dort Kaffee trinken, euch dort unterhalten. Für die anderen, wir werden einfach noch so anbeten, betet mit an, aber lasst uns hier in so einer Atmosphäre bleiben, wo Gott sich einfach bewegen kann. Genau, ihr seid ganz frei, wie gesagt, wenn ihr euch raussetzen wollt. Ansonsten seid mutig, es guckt keiner zu, kommt nach vorne und lasst einfach für euch beten.